Wie baut man eigentlich eine Partei nach einem Rückschlag wieder neu auf? Genau vor dieser Aufgabe steht nämlich Christian Dürr, der neue Bundesvorsitzende der FDP. Nachdem die Partei den Wiedereinzug in den Bundestag knapp nicht geschafft hat, steht sie nun vor größten Herausforderungen und muss sich in vielen Bereichen transformieren und wieder neu aufstellen. Wie bewältigt man diese Aufgabe als Parteivorsitzender? Und wie funktioniert Führung in der Politik überhaupt? Denn anders als ein CEO hat ein Parteivorsitzender ja keine Möglichkeit, einfach mal ebenso durchzugreifen. In dieser Episode spreche ich mit Christian Dürr über Leadership als Parteivorsitzender und über den Neuanfang der FDP, aber auch darüber, was der Wirtschaftsstandort Deutschland in diesen ja wirklich schwierigen Zeiten aus seiner Sicht nun bräuchte. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Ich bin Ralf Neugeboren und wie du sicher weißt, spreche ich hier immer über die unterschiedlichsten Themen rund um Leadership, Transformation und Unternehmertum und habe dazu ganz viele verschiedene Gäste hier. Wenn dich das also interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig und dann solltest du auch jetzt schon mal ganz direkt auf Abonnieren klicken, wenn du das nicht schon lange gemacht hast. Im richtigen Leben, also außerhalb dieses Podcasts, da berate ich mit meiner Agentur Magnecon Führungskräfte und Unternehmer bei allen Fragen rund um strategische Positionierung und Personal Branding. Aber genug der Eigenwerbung. Wenn du hier meinem Podcast schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass die meisten Gäste hier eher so Führungskräfte aus der Wirtschaft sind, also CEOs, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, Gründer, Unternehmer. Aber ich habe zwischendurch auch immer wieder Gesprächspartner, mit denen ich ganz neue Perspektiven, andere Perspektiven auf Leadership und Veränderungen besprechen will. Beispielsweise mal Mo Müller, der damalige Kapitän der Eishockey-Nationalmannschaft, so ein Kapitän von einer Spitzensportmannschaft, da kann man viel über Leadership sprechen. Aber ich hatte auch immer wieder Politikerinnen und Politiker bei mir. Und das kommt so ein bisschen, weil ich früher selber in der Politik aktiv war als selbstständiger Berater. Ich habe ganz viele Wahlkämpfe konzipiert und Politiker, Parteien und Fraktionen strategisch beraten. Und ja, deshalb habe ich dieses Thema auch hier immer mal wieder mit reingebracht, beispielsweise mit dem ehemaligen Bundeskanzler von Österreich, mit einer jungen Bürgermeisterin aus NRW oder auch dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz. Ich verlinke euch diese Episoden auch mal in den Shownotes. Und heute ist mal wieder eine Gelegenheit, raus aus der Wirtschaft, rein in die Politik zu gehen. Und mich interessieren ja immer ganz besonders so große Transformationsprojekte. Also wenn sich etwas stark wandelt, bewegt, vielleicht auch erneuert und verändert. Und da gibt es gerade eine Partei, die da ja eine ganze Menge vor der Brust hat. Wenn wir mal ehrlich sind, haben die das eigentlich alle, aber ich glaube, die kann dem gerade nicht entgehen, denn sie hat bei der letzten Bundestagswahl den Wiedereinzug in den Bundestag knapp nicht geschafft. Und die Rede ist natürlich von der FDP. Und hier gab es nach der verlorenen Wahl einen Führungswechsel und ein neuer Bundesvorsitzender mit seinem Vorstand hat nun die Aufgabe, die Partei wieder aufzubauen. Und das finde ich total spannend und genau darüber spreche ich heute mit dem neuen Bundesvorsitzenden der FDP. Herzlich willkommen, Christian Dürr.
Moin live und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich danke dir auch. Wir sitzen hier im Genscherhaus in Berlin, also in deinem Büro, also eigentlich müsstest du mich willkommen heißen, aber das haben wir ja immer wieder, diese leichte Absurdität. Wahrscheinlich alle rollen jetzt die Augen, weil ich das jedes Mal sage. Bevor wir jetzt gleich so richtig einsteigen, ich will so ein bisschen was, das mache ich normalerweise nicht, nochmal ein paar Vorbemerkungen machen. Ich habe hier ja einen Wirtschafts-, einen Karrieren-, Business-Podcast und keinen Politik-Podcast. Das heißt, das wird mal so eine Episode, die so ein kleines bisschen anders ist. Und deshalb will ich erstmal so ein bisschen vorher berichten, was ich mir vorgenommen habe, beziehungsweise was ich mir nicht vorgenommen habe. Das soll kein klassisches Politikinterview werden. Das ist einfach nicht mein Format hier. Ich werde auch nicht investigativ-journalistisch nachbohren oder irgendwie sowas. Und wir wollen natürlich auch keine tagesaktuellen Themen durchsprechen, weil der Podcast wird demnächst dann online gehen und wahrscheinlich auch sehr langfristig wirken. Und worauf ich auch nicht so schauen will, ist, also ich richte mich sehr an euch da draußen jetzt, dass ihr das einmal versteht. Ich will nicht über die Vergangenheit sprechen. Also auch jetzt nicht über so Fragen, die auch eigentlich total müßig sind. Wer hat in der Ampel was gemacht? Wer ist schuld am Koalitionsbruch? Was war die Ursache für den Wahlausgang? Ich glaube, das ist gar nicht so spannend wie die Zukunft. Und deshalb interessieren mich eben vor allem so Zukunftsfragen. Also nur, dass ihr das da draußen einmal versteht, warum wir jetzt nicht sofort anfangen mit: Was war denn damals da los? Das finde ich überhaupt nicht spannend. Und das andere ist, ich habe in den letzten Monaten unzählige Führungskräfte hier gehabt und Unternehmer, die alle so ihre Appelle an die Politik hatten. Und ja, die kommen jetzt hier natürlich auch alle heute mit rein. Jo, fangen wir damit an. Und bevor wir so richtig einsteigen, kommt natürlich immer erstmal das Persönliche, wie bei allen anderen auch. Von daher, Christian, was machst du denn mal, wenn du so ganz persönlich, wer bist du, wenn du mal nicht arbeitest? Weil ich hoffe sehr für dich, dass es diese Zeiten auch gibt.
Die gibt es, gehört ja auch dazu. Man kann ja nicht 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag arbeiten. Also erstmal muss man ein bisschen Schlaf abziehen und dann gibt es natürlich auch Momente, wo man Ruhe hat. Bei mir ist es schon auch Netflix schauen, gebe ich zu.
Cool. Welche Serie gerade?
Name it. Ach Gott, ich fand Outlander nach wie vor großartig. Ja. Ich habe natürlich Suits komplett durchgeschaut, House of Cards damals auch.
Suits habe ich die letzte Staffel nicht mehr zu Ende gekriegt.
Doch, ich habe es durchgezogen und ich fand auch die letzte Staffel gut.
Ja?
Ich bin relativ leicht zu begeistern. Wahrscheinlich ein einfacher Netflix-Kunde und deswegen auch treu. Gott, darf man diese Werbung im Podcast überhaupt machen?
Ja, bei mir ist...
Bei dir ist alles erlaubt.
Kein Politikmagazin, keine öffentlich-rechtlichen hier, ganz entspannt.
Dieser Podcast wird Ihnen von Netflix, nein. Scherz beiseite. Also aber ich habe eine Familie, 2 Kinder verheiratet und darf man den Wochentag sagen, wo wir aufnehmen? Ja, ne?
Ja, klar.
Ja, genau. Heute ist Dienstag, am Sonntag habe ich meine Garage aufgeräumt.
Ah.
Bei sehr schönen Außentemperaturen, weil es war wirklich viel zugemüllt. Und ich habe gemeinsam mit meiner Frau die komplette Garage aufgeräumt und die ist jetzt richtig aufgeräumt. Also sowas gibt's auch. Also so Momente, wo man sagt, ich mache das heute und es ist heute Abend zu Ende.
Ich ignoriere jetzt alle Steilvorlagen mit mal richtig aufräumen und dann, aber heute Abend ist zu Ende, wäre dann wahrscheinlich in Bezug auf die Partei noch nicht ganz möglich.
Genau. Ja. Nein, ist es nicht. Da kommen wir gleich drauf auf die Zukunft der FDP zu sprechen.
Genau. Ja. Du wohnst in der Nähe von Bremen.
Genau.
Und... ja, wunderschönes Niedersachsen, da komme ich ja auch her. Also komme ich nicht her, das wisst ihr da draußen alle. Ich bin eigentlich geborener Schwabe, aber man hört das nicht mehr.
Und du berührst deine Zuhörer und auch Gäste mit Moin, was mich natürlich als Norddeutscher sehr freut.
Ja, ich bin seit 1987 in Norddeutschland. Ja, also von daher
ist da quasi eingebürgert, würde man sagen.
Ich wollte gerade sagen, also so schnell kommt man in Schwaben nicht rein, aber in Norddeutschland, das ist schon gut. Wenn du dann arbeitest, wie ist so dein Werdegang gewesen? Wie bist
jetzt du? Jetzt wollte ich noch mal über Freizeit reden.
Ja, total
was
gerne.
Ganz komisch ist,
alle Politiker wollen da immer ablenken.
Immer Mühe geben, genau. Also ich habe ich arbeite 23 Stunden am Tag und so weiter und so fort. Nein, ich arbeite viel. Und ich glaube, du kennst viele Politiker. Ich schreibe keine Stundenzettel, aber die Wahrheit ist mit allem drum und dran und abends um 23 Uhr nochmal eine Videokonferenz. Man ist wahrscheinlich irgendwas bei 80 Stunden plus unterwegs. Haken dran, aber es ist eine fantastische Aufgabe und ich meine jetzt nicht die aktuelle Funktion im Speziellen, sondern Politiker sein zu dürfen, ist immer eben auch das Hobby zum Beruf machen. Aber ich wollte über ein weiteres reden. Ich bin natürlich ein Blau-Gelber plus Magenta, im Herzen Grüner. Ich bin, Fördermitglied des SV Werder Bremen, um es jetzt zur Auflösung zu bringen.
Ja.
Also ich hoffe, dass jetzt alle weiterhören, nicht dass im Herzen ein Grüner die Leute abschalten. Das wäre jetzt ein bisschen blöd dann für die Veröffentlichung.
Wir sind hier tolerant im Podcast.
Okay,
also meine Community, die ist, glaube ich...
Also Fußball zuschauen ist auch ein Hobby.
Ich wollte gerade sagen, mit Fußball, da kannst du mich nicht, bei Fußball könntest du mir sehr viel erzählen über Farben und alles. Ich weiß, dass Borussia Dortmund schwarz-gelb ist und viel mehr weiß ich nicht.
Okay, also Werder Bremen ist grün-weiß.
Was waren die anderen Farben? Das war die FDP dann.
Achso, das war die FDP.
Ach,
Entschuldigung, das muss man das erklären, jetzt du hast vollkommen recht.
Ich dachte, das wäre jetzt noch irgendein Sportverein oder
Blau,
so gewesen. Ja.
Gelb, Magenta. Ich zeige jetzt gerade auf die Wand, wo ein
du hast mich jetzt mit diesem Fußball... So
ja, ich habe dich jetzt rausgebracht und verwirrt. Gut. Also Blau-Gelb-Magenta war FDP, Grün-Weiß war Werder Bremen.
Es sieht spannend aus, das Kunstwerk. Wenn ich da fotografiere, ich das nachher mal ab und dann kann ich es ja mal in die Shownotes stellen. Ja.
Absolut.
Okay.
Jetzt muss man den Zuschauern erklären, was da an der Wand hängt, oder? Oder warten die auf das Foto?
Du kannst es erklären oder ich fange erstmal an und ich oute mich wahrscheinlich als Kulturbanause, wenn ich sage, es sieht ein kleines bisschen aus, als ob jemand sehr, sehr viele so Post-its an die Wand gemacht hätte, die aber ein bisschen größer sind.
Ja, es ist ist dünner Kunststoff tatsächlich und es ist ein Kunstwerk, das da schon länger hängt. Das war, als die FDP nach dem letzten Mal, nach dem Ausstieg aus der ersten Liga, um beim Fußballbildern zu bleiben, sich auch eine neue Farbe gegeben hat. Das Magenta kam dazu. Und da hat ein Künstler sich daran gemacht und dieses Kunstwerk erschaffen.
Das erinnert mich ein bisschen an diese kleinen Grafikelemente, die, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber eine Weile auf der Website auch von der ehemaligen Fraktion so hin und her gefloatet sind.
Das waren tatsächlich Tortenstücke, ja, die KI unterstützt generiert haben auf Postings über die FDP. Und dann sind die immer so durch die Gegend geflogen.
Okay. Wir sind jetzt sehr visuell geworden.
Ich merke das gerade.
Für ein Audioformat, sorry da draußen, aber ja, es ist auch nicht schlimm. Also eure Fantasie ist jetzt angeregt.
Okay.
Kommen wir zu deinem Werdegang. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Das ist ja, also vielleicht, normalerweise ist das ja der Moment, wo so ein CEO vor mir sitzt und jetzt alle seine Wirtschaftsstationen aufzählt und wie er immer weiter irgendwie im Vorstand aufgestiegen ist. Das sieht wahrscheinlich in der Politik, oder ich weiß das ja, es sieht in der Politik ein bisschen anders aus. Wie war das bei dir? Wie bist du hierher gekommen, wo du heute bist?
Meine Frau sagt immer scherzhaft, in der Jugend an die falschen Freunde geraten. Nein, ich bin Austauschschüler in den Vereinigten Staaten gewesen, in den 90er Jahren. Und damals, da war ich 16. Und war politisch interessiert für Deutschland, aber jetzt nicht wahnsinnig, gebe ich zu. Und da bin ich konfrontiert worden mit Fragen. Wie ist das in Deutschland? Und teilweise banale Fragen. Aber die haben mich zum Nachdenken gebracht, auch über die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Staat und dem, was ich selbst entscheiden darf? Vielleicht Punkte, wo man in einer US-amerikanischen Wüstenstadt, in der ich damals gelebt habe, im Nordwesten von Arizona, bei teilweise 45 Grad Außentemperatur irgendwie drüber nachdenkt. Jedenfalls ging mir das so. Und dann kam ich zurück und da hat mich ein Mitschüler aus meinem Abi-Jahrgang mit zu den Jungliberalen geschleppt. Und ich gebe offen zu, am Anfang klang das für mich, politische Jugendorganisation, ungefähr so spannend wie Schach AG. Also nichts gegen Schachspieler, die zuschauen. Schach ist eine großartige Sportart. Sogar übrigens der SV Werder Bremen hat eine Schachabteilung. Aber das nur am Rande. Kurzum, ich bin kein guter Schachspieler, ich kenne die Regel und mehr auch nicht. Aber ich habe dann gelernt, wie viel Freude es machen kann, zu diskutieren. Und diese Debattenkultur, miteinander inhaltlich zu streiten, sich auseinanderzusetzen, die Argumente abzuwägen und so vorzutragen, dass sie nicht nur plausibel klingen, sondern auch einer Überprüfung standhalten, hat mir absolute Freude gemacht und dann bin ich dabei geblieben. Natürlich im Ehrenamt die meiste Zeit und später dann halb durch einen Zufall, das dann auch als Landtagsabgeordneter.
Das ist tatsächlich ja so. Also es ist, also Politik ist häufig sehr viele Zufälle. Am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit, auch wenn was frei ist, das ist, glaube ich, etwas, was viele so aus der, in Anführungsstrichen, Wirtschaft nicht kennen, dass es auch erstmal ganz viel darum geht, ob vielleicht irgendwie ein Amtsinhaber gerade irgendwie vielleicht aufhört oder so, was dann eine eigene Karriere eben beeinflusst. Was ich aber spannend finde, ist, in meiner Zeit in der Politik habe ich unfassbar viele Politikerinnen und Politiker erlebt, die immer gesagt haben, ja, also ich, also so richtig ehrgeizig war ich ja nie, ich bin immer nur gefragt worden. Das ist so der Klassiker-Ansätzen. Man hätte dich jetzt gerade filmen müssen. Also du hast auch schon so, oh, ich glaube, den Satz kennst du. Hattest du den Ehrgeiz, richtig was zu wollen? Oder bist du auch so ein, ich bin immer nur gefragt worden,
Politiker? Ich hatte den Ehrgeiz, das, was ich als Aufgabe hatte, ich sage vielleicht gleich wenige Stationen, so zu machen, dass ich dachte, jawohl, das macht Spaß. Und wenn es Spaß macht, ist es gut. Jedenfalls ist es bei mir so. Und ich bin damals, habe ich die Chance ergriffen, auch selbst ergriffen durchaus, ein bisschen gefragt, aber auch ergriffen und wurde in den Niedersächsischen Landtag gewählt in einer Situation, in der die FDP in Niedersachsen APO war.
Ja.
Also sie war außerparlamentarisch und dann haben Leute wie Philipp Rösler meine Wenigkeit und andere für den Niedersächsischen Landtag für die FDP kandidiert und sind damals nicht nur in den Landtag, sondern in die Landesregierung gewählt worden. Die erste Regierungszeit von Christian Wulff als Ministerpräsident. Und da war ich Feuer und Flamme, weil ich war noch jung und dachte mir, ja, was mache ich als junger Mensch im Landtag? Natürlich Bildungspolitik. Aber dann sagte Philipp Rösler, nee, irgendwie, das müsste eigentlich jemand, der auch Schule nicht nur von der einen Seite kennt, machen. Und da haben wir ganz, ganz tollen Bildungspolitiker gehabt, der auch als Lehrer große Erfahrung hatte. Und da bin ich Umwelt- und Energiepolitiker geworden. Und das war, man könnte sagen, gefragt oder hineingeschubst, aber eher ein Zufall. Und da bin ich drin aufgegangen. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Gerade Energiepolitik für Niedersachsen ein spannendes Thema gewesen. Wir waren damals lustigerweise nicht nur das Windenergieland Nummer 1, sondern auch das Atomkraftland Nummer 1. Eine interessante Kombi.
Ja, stimmt.
sogar mit einem Endlagerstandort. Ich will jetzt keine zu kritischen Themen ansprechen, aber ein sehr, sehr spannendes Thema in den 2000er Jahren. Und dann später, 2017, habe ich für den Deutschen Bundestag kandidiert.
Und danach ging das so seinen Weg? Du bist irgendwann Fraktionsvorsitzender geworden?
Genau, 2021 im Deutschen Bundestag, ja.
Und dann nach der letzten Wahl Bundesvorsitzender.
Ja.
Und vielleicht dazu nochmal, das ist kein Ehrenamt, sondern das ist dein Job jetzt.
Das ist jetzt mein Job, weil ich nebenbei kein Mandat habe, was in der Natur der Sache liegt und das Wahlergebnis ist. Aber ja, das ist neu für die FDP, aber es ist nicht weniger Arbeit. Aber es macht Freude. Es macht Freude.
Vielleicht direkt da mal dann rein. Könnte da drin auch eine Chance liegen? Weil also normalerweise, ich kenne, also wir sitzen jetzt hier gerade, wenn man, ich mache nachher ein Foto von der Rückwand, von daher man sieht das Büro dann, das ist ein schönes, großes Büro. Und diese Art von Büros, in denen habe ich schon sehr, sehr häufig gesessen, ja, von Landesvorsitzenden von Parteien. Und in der Regel waren es immer Büros, denen man angesehen hat, dass da sehr selten jemand sitzt. Weil die nämlich meistens noch Büros in entweder Staatskanzleien oder Ministerien oder Landtagen, Bundestagen, was auch immer hatten. Und dementsprechend so dieses Amt des Parteivorsitzenden häufig etwas war, was so, ich will jetzt nicht sagen nebenbei, aber jetzt nicht der alleroberste Fokus auch im Daily Business war. Mhm. Und das ist ja jetzt bei dir anders. Liegt da drin eine Chance
für
die Partei?
Bei mir anders. Du siehst tatsächlich ein Büro, um jetzt mal mit dem Visuellen weiterzumachen, was wenig Regale hat, und zwar aus der Historie, die du gerade genannt hast. was jetzt weder Kritik noch Lob ist, ist einfach Feststellung. So war das halt
oftmals. Das liegt in der
Natur der Sache. Dass, wenn ich mir zum Beispiel die Spitzen der SPD angucke, die beide Ministerämter haben, Parteivorsitzender der CDU, man könnte die Liste fortsetzen, der CSU und so weiter und so fort. Ich will das weder kritisieren noch loben, aber so ist es oftmals. Das ist bei der FDP jetzt anders. Ich bin Parteivorsitzender und ich werde hier noch Regale reinstellen müssen, denn ich habe noch eine Menge Sachen, die hier noch gar nicht drin sind.
Ja, vielleicht dann direkt mal so zu diesen ja im Prinzip schwierigsten Themen. Also ich habe mich so, ich mache immer so eine Vorbereitung und natürlich bin ich am Überlegen immer, wie formuliere ich Dinge in Vorbereitungen, was schreibe ich da so rein, und ich will jetzt auch nie irgendwie Sachen reinschreiben, die dann meine Gäste irgendwie pikieren oder irgendwie sowas. Aber natürlich bei euch ist es so, man kann nicht drum rumreden, es war ein Absturz, ein richtiger Absturz. Mhm. So, ne? Also ihr seid aus dem Bundestag ausgeschieden, zwar knapp, aber ihr seid rausgeflogen, und eigentlich, man kann sagen, es ist wie so eine Art Neustart, der jetzt fällig wird. So, und wie führt man eine Partei? Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie du darauf antwortest. Ich werde es gleich noch ein bisschen spezifischer machen, aber wie führt man eine Partei nach so einem einschneidenden Erlebnis?
Um auf das Erlebnis zurückzukommen, knapp daneben ist auch daneben.
Ja.
Und man muss als ersten Schritt eine Niederlage akzeptieren. Das klingt super banal und wahrscheinlich denkt jeder Manager, ja Gott, Kapitel 1 jedes Managerhandbuchs. Aber eine Niederlage zu akzeptieren, erstens aufzustehen und zweitens die Niederlage nochmal in Slow Motion anzuschauen, ist absolut wichtig. Das haben wir übrigens gerade getan, indem wir uns intensiv mit den letzten Jahren der FDP beschäftigt haben. Das ist keine Selbstbeschäftigung, sondern für uns Lernkurve. Und wie führe ich eine FDP oder eine Partei, die eine Niederlage erlitten hat? Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu banal. Durch Überzeugung. Ich mache das ja nicht, weil ich ein Produkt wie ein Waschmittel besser vermarkten möchte. Ich bin vom Herzen her, ich habe vorhin gesagt, das Hobby zum Beruf gemacht, davon überzeugt, dass die Idee des Liberalismus richtig ist. Und zwar nicht für Christian Dürr oder für zwei, drei andere oder für 70.000 FDP-Mitglieder, sondern für unser Land. Und wenn man etwas mit Herzblut und Überzeugung macht, fällt es einem erstens leichter, es macht dann auch mehr Freude. Und zweitens hat man dann, glaube ich, auch die klügeren Ideen. Und das ist, ohne jetzt zu sehr nur über die FDP und das, was ich gerade vorhabe und mache mit der Partei zu reden, aber das ist der Grund, warum ich uns verordnet habe, ein Grundsatzprogramm zu erarbeiten, was aber jetzt nicht 120 Seiten liberale Philosophie der letzten 600 Jahre ist, sondern sehr konkret sein soll. Also anders gedacht mal, aus der Lebenswirklichkeit von Menschen, aus der Realität von Problemen. Und es ist ein super spannendes Projekt. Und so führt man eine Partei heutzutage. Du hast ja in deiner Frage schon richtig intoniert, eine Partei führt man nicht per Ordre de Mufti, weil der CEO einer Partei, also der Parteivorsitzende, hat keine arbeitsrechtlichen Möglichkeiten, was die Mitarbeiter betrifft, weil die gibt's gar nicht. Also in der Bundesgeschäftsstelle gibt es welche, ja, aber das ist übersichtlich.
Ja.
Die Mitglieder einer Partei sind sozusagen auch ein Stück weit self-employed, wenn man so will. Es ist wie so eine, ich frage mich gerade, ob es opportun ist, den Vergleich zu ziehen, so eine Art Vertriebsgemeinschaft mit selbstständigen Vertrieblern. Wobei, nochmal, wir verkaufen kein Waschmittel, sondern es ist eine politische Idee. Und ich glaube, man gewinnt Herzen durch Überzeugung.
Ich habe übrigens in meiner Zeit als Politikberater und Kommunikationsberater immer extrem versucht, meinen Kunden und Workshop-Teilnehmern und Ähnlichen nahezubringen, dass sie auch ein kleines bisschen dieses Mindset, diese Denkweise haben, dass sie etwas verkaufen. Mhm. Haben natürlich, also ich war sehr viel in der SPD unterwegs damals, das war natürlich eine sehr böse Vorstellung, dass wir was verkaufen und sie haben nicht genau verstanden, was ich damit meine. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Also du sagst ja, ich glaube, es ist auch gut, dass du es machst, dass du sagst, ja, es geht nicht um Waschmittel verkaufen. Aber das Ganze aus so einer Vertriebsperspektive zu betrachten, bedeutet ja, jeder gute Vertriebler weiß, man muss sehr stark gucken, was möchte der Kunde. Und eine Partei, die guckt, was möchten Menschen, ist jetzt ja auch nicht das Schlechteste.
Absolut. Ich will ergänzen und es vielleicht abrunden. Und weswegen ich diesen kleinen Disclaimer gemacht habe, weil natürlich die Unterstellung schnell lauten kann, denen geht es null um das, was die da sagen, die wollen es nur gut verkaufen. Das ist ja ein quasi klassisches Verurteilung kommt dann später, ein Urteil gegenüber Politikern, was man oft hört. Deswegen wollte ich es klarstellen. In der Sache hast du recht. Also ich habe Unternehmensführung, Marketing und öffentliche Finanzen studiert. Also ich bin Wirtschaftswissenschaftler. Jetzt kommt der kleine Seitenhieb. Gottes Willen, kein Seitenhieb. Aber ich habe mein Studium auch zu Ende gebracht. Ich bin Diplomökonom und habe halt auch Unternehmensführung vertieft. Und natürlich gehört das dazu. Und ich habe Marketing vertieft. Und natürlich ist das auch eine Art von Verkaufen. Ich habe da auch keinen Schmerz mit. Vielleicht, weil ich Freier Demokrat bin und kein Sozialdemokrat. Ich bin da sehr entspannt. Aber es ist ein anderes Verkaufen. Also die Instrumente sind interessant und nutzbar. Demoskopie ist ein klassisches und ich meine, wo wird das mehr benutzt als in der deutschen oder in der Politik überhaupt? Jede Woche mindestens ein oder zweimal neue demoskopische Zahlen. Und natürlich haben wir zum Beispiel nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag im Aufarbeitungsprozess, in der Aufarbeitungsphase Interviews geführt, über 3000 Interviews, Fokusgruppenbefragungen mit dem Ziel herauszufinden, wie sehen Menschen uns, um zu verstehen, woran wir eigentlich gescheitert sind. Und das sind Tools, die wir aus der Betriebswirtschaftslehre kennen.
Ja.
Und die kommen in der Politik zum Einsatz. Ich glaube, den Teil, den man hinzufügen muss, ist innere Überzeugung. Weil du kannst diese Tools in der Politik, davon bin ich wiederum überzeugt, nicht anwenden, wenn du nicht etwas in der Hand hast, von dem du inhaltlich, man könnte fast übertrieben sagen, sogar ideologisch überzeugt bist.
Ja, mit Ideologie überhaupt kein Problem. Also wenn am Ende ist es ja das, was einen antreibt in der Politik. Und also so wie du es beschrieben hast, ne, ihr habt euch auch ein bisschen angeschaut, woran lag es und was wollen wir vielleicht anders machen.
Darf ich dir ins Wort fallen?
Ja, total.
Tatsächlich
gerne.
Und bewusst und schmerzhaft nicht nur ein bisschen. Ja. Das, was wir gemacht haben und der Datenraum, der entstanden ist, wir haben jetzt keine Datensammelwut, aber wir wollten halt möglichst viel wissen, auch über die eigene Situation, ist wahrscheinlich der größte in der deutschen Parteiengeschichte. Also wir haben richtig viel und tief analysiert und zwar ganz bewusst. Wir haben uns das nicht leicht gemacht. Wir haben auch Fragen gestellt, auf die ich vor einem halben Jahr noch gar nicht gekommen wäre.
Ich bin jetzt versucht, ich habe zwar am Anfang gesagt, wir schauen nicht in die Vergangenheit, aber jetzt bin ich einfach total neugierig. Wenn du das in einem Satz zusammenfassen müsstest, woran lag's? Was würdest du antworten? Fiese
Dass
Frage.
Man das nicht in einem Satz zusammenfassen kann. Ich weiß, das ist eine sehr unbefriedigende Antwort. Und es klingt wie ein bisschen wie der Jurist, der immer antwortet, es kommt drauf an. Also, ich würde es in einem Bild zusammenfassen,
weil
die Niederlage der letzten Bundestagswahl hängt ja unmittelbar an eine Regierungsverantwortung an der letzten, aber gleichzeitig nicht nur. Aber wenn man auf die letzte Regierungsverantwortung schaut und auf die Koalition, wo ja nicht nur die FDP, sondern alle drei Koalitionspartner verloren haben, selbst eine Union mit unter 30%, die jetzt nicht strahlender Sieger am Wahltag war. Aber wenn ich drauf schaue und man in das Jahr 2021 zurückgeht, als die FDP in die Koalition gegangen ist, da galt der Koalitionsvertrag einer mit starker liberaler Handschrift. Die Kommentierung waren, die FDP hat sich durchgesetzt.
Ja.
Und jetzt haben wir uns mal selbstkritisch, und wir haben das ja auch gesehen, es ging sogar demoskopisch nach oben. Also nach dem Wahltag, wo wir 11,5% hatten, stiegen wir noch einmal auf 12, 13, 14%, weil es hieß, die FDP hat sich bei den Sondierungen durchgesetzt im Koalitionsvertrag und so weiter. Das war nur eine Momentaufnahme. Denn mit was hatte sich die FDP, das sage ich sehr selbstkritisch, als jemand, der weder Vorgänger in Verantwortung da kritisiert, sondern auch sich selbst, weil ich damals Fraktionsvorsitzender wurde,
eines der höchsten
Verhandlungen
Eltern, ne?
selber mit geführt habe, beispielsweise in den Koalitionsverhandlungen. Mit was hatte sich die FDP durchgesetzt? Es gibt keine Steuererhöhung, es gibt keine Abschaffung der Schuldenbremse und es gibt ein bisschen jetzt mit zwinkerndem Auge, kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Das waren die drei kommunizierten Punkte.
Ja.
FDP hat sich voll durchgesetzt mit kein, kein und kein. Und da ist ein Teil der Erkenntnis. Es war jetzt nicht nur ein Satz, aber es macht vielleicht deutlich, wo das Problem war. Freie Demokraten, die FDP, wird gewählt für Reformmut. Und das haben wir in den Befragungen herausgefunden. Menschen erwarten Veränderung und nicht kein, kein, kein. Das ist jetzt platt und in einem Satz. Ich könnte locker diesen Podcast mit 3 Stunden Erkenntnis füllen. Aber wenn du mich auf eine Idee zwingst, es runterzubrechen, dann ist das eines der Hauptprobleme gewesen.
Ich glaube, das ist aber eine extrem wichtige Erkenntnis, die ihr da hattet. Also, das ist, also tatsächlich, ich habe auch immer wieder versucht, in der Politik deutlich zu machen, Menschen wählen immer nur für etwas und sehr selten gegen. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich in Vorträgen gesagt habe, also das Einzige, was eine Wahl, also was Menschen dazu bringt, eine Wahlentscheidung bewusst zu treffen, ist Hoffnung. Hoffnung muss nicht immer was Positives sein. Es kann auch die Hoffnung sein, dass da jemand, weiß ich nicht, gegen Menschen etwas macht, die ich nicht mag oder so. Das ist aber auch eine Form von Hoffnung. Aber Hoffnung ist immer etwas, was einen Menschen antreibt, eine Wahlentscheidung zu machen. Und sobald ich diese Hoffnung nicht bei jemandem antriggern kann, dann werde ich keine echten Menschen wirklich bewegen und mitreißen. Und also wenn ihr das schon mal erkannt habt, dann ist das, glaube ich, ein Riesenweg nach vorne. Du sagtest gerade so schön, dass es fast banal wäre zu sagen, erstmal zu verstehen, dass man verloren hat.
Mhm.
Ich wüsste jetzt hier so manche Adressen in Berlin, die das noch nicht verstanden haben. Also von daher, vielleicht ist es gar nicht so banal.
Ja.
ja.
Aber die Phase der Selbsterkenntnis ist eine, wo ich relativ strikt darauf verzichte, uns mit anderen zu vergleichen. Weil man ist natürlich schnell nach dem Motto, ja, wir haben verloren, aber die anderen sind ja noch schlechter.
Das ist so mein Privileg hier.
Genau.
Jetzt,
nee, also, ist sehr nett. Deswegen freue ich mich, danke, weil mich triggert es immer, es auch zu sagen, aber ich zwinge mich, es zu verschweigen.
Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage immer in so einem Aufbruch, da liegt auch, naja, es liegt viel Neues, aber natürlich auch immer diese Frage, wie viel von dem, was war, nimmt man mit? So, ne? Also ich beispielsweise ziehe demnächst um, weil mein Lebensgefährte einen neuen Job bekommt und wir sind jetzt schon überlegen, was nehmen wir denn aus dem jetzigen Haus ins neue Haus mit? Um das jetzt mal ganz bildlich zu machen, wie ist das bei euch? Wie viel Bewährtes bleibt? Welche Zöpfe schneidet ihr ab? Wahrscheinlich kannst du gar nicht also so genau das beantworten, aber wie geht man an sowas ran? Das wäre wahrscheinlich nicht einfach, gerade weil du keine einfache Durchsetzungsmacht hast und wenn man einen Zopf abschneiden will, gibt es da meistens jemand, an dem dieser Zopf dranhängt.
Ja, und gleichzeitig ist es ein Ticken anders, wenn ich das sagen darf. Also, ich glaube, ich habe ja vorhin, nein, ich fange anders an, weil ich einen sehr, sehr klugen, aus meiner Sicht sehr klugen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im, wenn ich mich richtig entsinne, März las, der mich dazu verleitet hat, auch in der FAZ einen Gastbeitrag als Antwort zu schreiben. Aber ich fand ihn sehr klug, es ist ein Kommentar von oder ein Gastbeitrag von Udo Di Fabio, dem ehemaligen Verfassungsrichter gewesen, der im Kern gesagt hat, vor dem Hintergrund, dass in Wahrheit ja die Ränder die strahlenden Sieger der Bundestagswahl waren, die, ob man sie etablierte Parteien, Parteien der Mitte nennt, ist immer alles eine schwierige Definitionsfrage, aber alle haben eigentlich verloren oder jedenfalls waren sie keine strahlenden Sieger. Und er spricht davon, dass die politische Mitte in Deutschland inhaltlich, konzeptionell vor allen Dingen, entkernt ist. Und das habe ich mir als Spiegel genommen und habe gesagt, ja, das ist Teil des Problems. Jetzt komme ich drauf, die anderen auch. Aber auch die Freien Demokraten haben in den letzten Jahren nicht ausreichend, auch ich persönlich nicht ausreichend dazu beigetragen, dieser inhaltlichen Entleerung entgegenzuwirken. Mhm. Weil man auf einmal sich mit Rändern beschäftigt hat, aber sich nicht mehr gefragt hat, was muss man eigentlich Richtiges fürs Land tun. Und jetzt kommen die Zöpfe. Da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwas abzuschneiden nach dem Motto, oh, das war eine Position, von der wir aber immer überzeugt. Jetzt müssen wir mal eine neue Frisur aufsetzen. Den Zopf schneiden wir mal ab, damit es alle sehen. Das wäre Selbstzweck. Also ich könnte natürlich morgen sagen, Mensch, ich habe mir das mal überlegt, Schulden ist großartig. Je mehr Schulden Deutschland hat, desto besser wird's. Das wäre ein alter Zopf abgeschnitten, vermeintlich, aber es wäre nicht nur inhaltlich Quatsch, sondern würde gegen jede Überzeugung in jeder Körperzelle bei mir wirken. So, kurzum, mein Ziel ist, dass wir genau eine Antwort auf diese Feststellung von Udo Di Fabio finden, nämlich ich will, dass die politische Mitte und auch meine Partei konzeptionell wieder voll ist und groß ist und stark ist. Und das ist erstmal leicht gesagt, in Wahrheit erfordert das eine ganze Menge Mut, weil man sich konkret festlegen muss. Deswegen, als ich vorhin über das Grundsatzprogramm sprach, ich habe mal so als Arbeitstitel Freiheit konkret rausgegeben. Ich will, dass es konkret wird, dass Menschen sagen, ja, das ist ein reales Problem oder eine echte Sorge. Und die haben sich Gedanken gemacht. Da würden Menschen sagen, und die Gedanken, die sich gemacht haben, die halte ich für falsch. Es wird Menschen geben, die halte ich für richtig. Oder manche werden sagen, ihr müsst mich noch mehr überzeugen. Aber zumindest müssen wir diese Mitte wieder konzeptionell füllen. Ein Satz hat mir im Bundestagswahlkampf am meisten zu denken gegeben. Ich glaube, der ist längst vergessen, aber ich weiß auch nicht mehr genau, in welchem Duell es war. Aber der damalige Oppositionsführer und Spitzenkandidat und Kanzlerkandidat der CDU-CSU, Friedrich Merz, hat auf eine Frage einer Journalistin sinngemäß geantwortet, auf die Frage, wie sieht die Rentenpolitik der Union aus, antwortete er sinngemäß, wir wollen die Rentenpolitik verstetigen. Ich glaube, besser kann man konzeptionell entleerte Mitte nicht charakterisieren als, was denn verstetigen? Was heißt das denn? Also, was nichts machen, das heißt gar nichts.
Ja.
Und ich glaube, man muss wieder den Mut haben, zum Beispiel auch in Fragen der sozialen Sicherungssysteme, die unter Druck geraten sind, wegen des demografischen Wandels. Das ist nicht die Schuld von Herrn Merz.
Ja.
Das ist nicht mal die Schuld von Norbert Blüm, der plakatiert hat, die Rente sei sicher. Das ist nicht die Schuld von Christian Dürr, ist nicht die Schuld der Rentner, nicht die Schuld der Arbeitnehmer. Aber es ist die Verpflichtung von Politikern, Antworten zu finden und nicht zu sagen, wir müssen irgendwas verstetigen, was nicht mehr funktioniert.
Ich glaube, das Thema oder als Beispiel Rente ist extrem gut, weil es die Absurdität, finde ich, gerade von Politik in vielen Bereichen zeigt. Also diesen Satz, den hatte ich nicht mehr im Kopf, aber ich habe auch also einer meiner sozusagen schlimmsten Momente in diesen ganzen Duellen, das waren ja echt viele dieses Mal, fand ich, war in irgendeiner Wahlarena im ZDF war das, wo Olaf Scholz auch nach Rente gefragt worden ist und im Prinzip der Tenor der Frage war, alle Experten sagen, dass das, was du vorschlägst, nicht funktionieren kann. Und er gegrinst hat nur, ja, wir machen es trotzdem. Und das ist so ein Beispiel, finde ich, gewesen, wo...
Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat er geantwortet, Prophezeiungen dieser Experten sind auch schon mal nicht eingetreten oder sowas.
Ja,
irgendwie, und man fragte sich, welchen Bezug nimmt er eigentlich?
Ja,
also allgemeines so Wissenschaftsbashing, so ich mache es trotzdem. Ja,
so komplett negieren, auch an der einen oder anderen Stelle mal faktenorientiert zu arbeiten. Jetzt ist Politik nicht technokratisch, man kann nicht alles nur auf Basis von Wissenschaft oder Fakten machen, das ist klar.
Ja.
Aber das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, vollkommen den Bezug zur Realität verloren.
Ja, und das ist, glaube ich, das, was die Fabio mit konzeptioneller entleerter Mitte meint. Und da ist es unser Job, dagegen zu wirken. Denn wir haben ja als Parteien in Deutschland einen Arbeitsauftrag.
Ja.
Steht im Grundgesetz. Wir sollen an der politischen Willensbildung mitwirken. Steht im Grundgesetz. Also wir haben so eine Art Arbeitsvertrag, mit den Menschen in Deutschland. Und das ist im Grundgesetz lieber geschrieben, was unser Job ist. Und das müssen wir wieder tun.
Ich will gleich nochmal auf so diese inhaltlichen Aspekte auch ein bisschen eingehen, weil also ein paar Sachen brennen mir da ehrlich gesagt oft auf dem Herzen. Aber nochmal so ein bisschen abstrakter, unabhängig von Inhalten jetzt, dieses Thema Leadership als Parteivorsitzender. Weil das ist tatsächlich etwas, was ich, also uns hören hier immer sehr, sehr viele andere CEOs, Vorstände, Unternehmer zu. Und die haben natürlich ein ganz anderes Bild von Leadership, eine ganz andere tägliche Erfahrung, einen anderen Werkzeugkasten als in der Politik. Und ich habe in vielen Gesprächen mit Klienten, auch mit Leuten im Podcast so immer wieder festgestellt, dass es da häufig wenig Verständnis dafür gibt, wie Politik arbeitet. Und zwar nicht im Sinne von, dass sie das nicht gut finden, sondern sie verstehen es tatsächlich nicht.
Ja.
So. Und jetzt so eine Partei neu aufzustellen, auch viele inhaltliche Entscheidungen zu treffen. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man dann noch in Regierung ist oder so, da gibt es noch so einen gewissen verpflichtenden Grundkonsens, der alle Bereiche der Partei so ein kleines bisschen wenigstens diszipliniert.
Mhm.
Auch wenn es in jeder Partei bestimmte Leute gibt, die sich nicht disziplinieren lassen. Ich habe jetzt ein paar vor Augen, aber egal. Das wird jetzt anders sein. Also diese Disziplin ist weg, vermute ich. Also es gibt niemanden mehr, der jetzt irgendwie sagt, ja, wir müssen jetzt noch, ne, also sonst geht hier alles den Bach runter. Und wahrscheinlich wird es jetzt ganz unterschiedliche Sichtweisen auf diese Frage geben, was ist Freiheit eigentlich? Was ist Liberalismus? Wie muss ein solches Programm aussehen? Und jetzt bist du in der Mitte als CEO dieser Partei. Wie kriegt man da sozusagen einen Weg hin? Wie führt man das?
Also je konkreter die Dinge werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Themen gibt, wo man feststellt, dass man sehr einer Meinung ist. Und es wird andere Themen geben, wo man sich miteinander auseinandersetzen muss. Das gehört zur Demokratie dazu. Das zu moderieren heißt nicht, okay, die einen wollen das, die anderen wollen das, jetzt treffen wir uns in der Mitte, das wäre mal zu einfach. Da wird man auch Entscheidungen treffen müssen. Aber nochmal, die Diskussion ist die Mutter aller Dinge, heißt es, das gilt auch hier. Das ist das, was man dem Entgegenwirken von konzeptioneller Lehre, ja, was man da machen kann. Und deswegen ist da, ich scheue das überhaupt gar nicht, im Gegenteil.
Aber du hast gerade so schön gesagt, dann muss man auch mal Entscheidungen treffen. Aber die kannst ja im Zweifel nicht du alleine treffen. Wie sieht so, ne? Also ich glaube, mir ist es bewusst, wie das funktioniert, weil ich es oft genug selber erlebt habe. Aber ich glaube, das ist vielen da draußen nicht bewusst, was das bedeutet. Also wie kommt man da zu einer Linie, zu einem Programm?
Man stimmt es ab. Ja. Also die Demokratie, die Politik, die innerparteiliche, aber auch die parlamentarische, ist im Prinzip immer 50 plus 1. Man muss 24 Stunden am Tag sich sicher sein, dass mindestens die Hälfte sagt, das ist in Ordnung. Wenn man das nicht hat, auch wenn jetzt gerade keine Abstimmung ist, die Wahrheit ist, man muss mindestens die Hälfte immer haben. Das ist sozusagen die goldene Regel. Die Abstimmung ist, ich würde sagen, sozusagen die endgültige Abstimmung, sagen wir es mal so, ist das Versicherungsinstrument der Demokratie, die öffentliche Abstimmung. Weil viele sagen, ja, man kann ja auch eine Abstimmung mal verlieren. In Regierungsverantwortung würde ich nicht zwingend dazu raten, zu dem Experiment, weil die Diskussion dazu soll vorher stattfinden. Ja. Die Tatsache, dass es die Abstimmung gibt, führt dazu, dass vorher demokratische Prozesse auch abwägen, miteinander ringen, sprechen. Das passiert nicht erst 2 Minuten vor einer Abstimmung, das wäre verrückt, dann würde sich ja jeder mit dem Sachverhalt nur 2 Minuten beschäftigen. Und das gilt auch für innerparteiliche Prozesse. Und insofern ist es anders als ein Unternehmen, das stimmt. Aber als Parteivorsitzender hat man eine gewisse Antenne dafür. Aber gleichzeitig freue ich mich auch darüber, wenn wir Entscheidungen treffen, weil wir sagen, das eine machen wir und das andere machen wir nicht. Und dann ist es entschieden. Und dann hat auch ein Parteivorsitzender zu akzeptieren, was mehrheitlich entschieden worden ist.
Also keine Basta-Entscheidungen. Es gibt ja immer wieder Politiker, die so tun, als ob es diese gibt.
Ja, sie sind offensichtlich nicht vom Grundgesetz gedeckt, was der Entscheidung ist. Ja, man entscheidet einfach und fragt niemanden. Das geht natürlich nicht. Trotzdem heißt das nicht Führungslosigkeit. Natürlich habe ich Ideen. Zum Beispiel, ich will ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich habe sicherlich nicht zum Applaus aller in meiner Partei entschieden, dass die FDP sich ein migrationspolitisches Profil geben wird. Und damit meine ich jetzt, wir können jetzt gleich noch über Inhalte gehen, über Inhalte reden in der Migrationspolitik, aber ich kann nicht akzeptieren, dass Freie Demokraten bei einem so wichtigen Themenfeld, was von erheblicher ökonomischer Bedeutung ist angesichts des demografischen Wandels, was von erheblicher gesellschaftspolitischer Bedeutung ist angesichts der Tatsache, dass sie seit 10, 15 Jahren streitig darüber diskutieren, da ist es mir ein Herzensanliegen, dass die liberale Partei in Deutschland hier eine Kernkompetenz hat. Das hatten wir nicht ausreichend in der Vergangenheit, auch das sage ich wieder selbstkritisch und das brauchen wir, weil eine liberale Partei muss etwas dazu sagen können. Ich glaube, wir können das, ich glaube sogar, dass wir gute Inhalte haben, aber wir müssen jetzt darum streiten, sie so zu konkretisieren, dass allen klar ist, wo der migrationspolitische Kurs der FDP ist. Ich will auch gleich sagen, welchen ich mir vorstelle, da mache ich aus meinem Herzen als Mitglied keine Mördergrube. Ich fasse die Migrationspolitik der FDP in einem Satz als Leitmotiv zusammen. Es muss leichter sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten, als nach Deutschland zu kommen, um nicht zu arbeiten. Wir sind ein weltoffenes Land, ich bin zutiefst davon überzeugt, aber Einwanderungspolitik geht über Beteiligung an Gesellschaft und das heißt Beteiligung am Arbeitsmarkt. Alles andere ist ein Irrweg. Das heißt übrigens nicht, dass wir nicht internationalen Verpflichtungen wie der Genfer Flüchtlingskonvention nachkommen. Aber das, was doch die Menschen in Wahrheit aufgeregt hat in den letzten Jahren, dass sie den Eindruck hatten, der Regelfall ist, dass jemand nach Deutschland kommt, um nicht zu arbeiten. Und da, glaube ich, das System vom Kopf auf die Füße gestellt, dafür braucht es eine FDP, weil die einen suggerieren, man könne einfach irgendwie weniger Migration haben, die anderen suggerieren, man könne irgendwie mehr Migration haben. Ich sage, es braucht eine dritte Position. Wir wollen Einwanderung, aber sie muss vor allen Dingen in den Arbeitsmarkt stattfinden. Das war jetzt schon
das
inhaltliche Wort zum Sonntag fast.
Ja, wir kommen gleich auf jeden Fall nochmal auf mehr inhaltliche Themen. Ich finde das sehr spannend, auch gerade, also dass man in der Wirtschaft, also ich versuche mal wieder so ein bisschen, ne, gerade für meinen Podcast jetzt natürlich so diese Anknüpfungspunkte zu finden. In der Wirtschaft spricht man ja häufig davon, dass man einen Unique Selling Point für etwas braucht. Und das ist natürlich eigentlich in der Politik auch so. Und ich glaube, nichts ist so sehr erodiert in den letzten Jahren wie das. Weil alle Parteien jedenfalls der du sagtest gerade schon, die Begriffsdefinitionen sind heute schwierig geworden, der bisherigen demokratischen Mitte oder wie man auch immer das bezeichnen möchte, die sind sicher so ähnlich geworden an vielen Stellen, dass es eben total schwierig ist zu sagen.
Du sprichst einen ganz spannenden Punkt ein. Aus Sicht der Menschen ist Folgendes passiert. Das spricht auch für diese konzeptionell entleerte Mitte. Die Parteien sind sich inhaltlich ähnlicher geworden, aber streiten viel krasser miteinander.
Ja.
Welch Absurdität. Und das hängt auch damit zusammen, weil man manchmal nicht mutig genug ist, über Inhalte sich zu differenzieren. Mhm. Für die FDP gilt zu verstehen, dass wir in Wahrheit so eine Art drittes politisches Lager sind. Wir sind nicht näher bei denen oder denen. Wir haben ja sehr deutliche eigene Positionen. Ich stelle sogar oftmals fest, dass andere eher uns dann teilkopieren, manchmal auch nur für 6 Monate, wie im Beispiel der CDU. Der Wahlkampf der Union war ja inhaltlich ähnlich wie die FDP. Nur ungefähr 72 Stunden nach dem Wahltag war das halt alles wieder Geschichte. Ja. Insofern kann die FDP sich gar nicht an anderen Parteien ausrichten, dann würde sie die ganze Zeit durch den Raum laufen. Wir müssen verstehen, dass wir ein eigenes drittes politisches Lager sind, in dem wir zwar Mutterseelen allein, aber auch einzigartig sind, zwar mit genau solchen Positionen. Und ich glaube, dafür gibt es in Menschen, wir sprachen am Anfang über Marketing und die Frage, was interessiert Menschen? Ich glaube, es gibt viele Millionen Menschen da draußen, die das suchen und in der FDP bisher so nicht gesehen haben.
Ja, ich habe immer so, in meinen Vorbereitungen mache ich so große Überschriften. Wir waren jetzt gerade im Bereich Neustart FDP, Leadership als Parteivorsitzender und ich würde jetzt gerne so Richtung Zukunft von Wirtschaft und Arbeit kommen. Und
gerne.
Da ist das, finde ich, eine total gute Überleitung, weil du hast jetzt ein paar Mal gesagt, ihr habt sehr stark euch damit beschäftigt, was Menschen wollen, auch was vielleicht Erwartungshaltungen an die FDP waren oder sind, möglichst sind.
Mhm.
Und ich finde, dass da so ein Thema da ist, was jetzt diese beiden großen Bereiche sehr schön miteinander verknüpft. Weil ich habe in den letzten Monaten hier mit sehr, sehr vielen CEOs, mit Unternehmern gesprochen und natürlich auch sonst in meinem Berufsalltag mit Leuten, die dann hier nicht im Podcast auftauchen. Und ich mache natürlich auch sehr viele Public Affairs-Themen mit meinen Leuten. Das heißt, wir reden viel über Politik. Und was ich da feststelle, ist, dass ich da so ein Tenor, und zwar bei Führungskräften, die sonst sagen, sie tendieren eher nach links oder nach CDU oder nach Grün oder so. Ich habe tatsächlich alle. Aber in Bezug auf die FDP wurde immer gesagt, es gibt ein Thema, wo wir uns so wünschen würden, wo wir uns so ersehnen würden, dass die nicht nur lauter werden, sondern sie richtig auf den Kopf stellen und da mal laut trommeln und eine Veränderung herbeiführen. Und das ist Entbürokratisierung.
Mhm.
Also Steuersenkungen, alles schön und nett, aber das ist nicht unser größtes Problem. Ja. Schuldenbremse, alles schön und gut, ist nicht das, was mich am meisten gerade im Alltag bewegt. Sorry, eine Spitze kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Kostenfreies Parken in Innenstädten brauchen wir nicht. Aber Entbürokratisierung, das brauchen wir. Und das ist halt so ein Thema, wo, egal welche Partei man jetzt sich anschaut, gefühlt sagen das alle.
Darauf komme ich gleich.
Sie machen häufig das genaue Gegenteil. Aber ich habe noch nie irgendwo mal so richtig gespürt, dass auch in der Außenkommunikation über dieses grundsätzliche, wir wollen entbürokratisieren, mal beschrieben worden ist, wie kann das denn aussehen? Wo ist sozusagen, und ich glaube, das, warum Zukunft von Wirtschaft und Arbeit sozusagen, warum dieser zweite Themenbereich, ich glaube, dieses Thema Entbürokratisierung ist etwas, was von zentraler Bedeutung für den Wirtschaftsstandort ist. Was sagst du dazu?
Ich teile das zu 100% und will das Phänomen wie folgt beschreiben, weil sich ja Unternehmer, auch Arbeitnehmer fragen, alle reden davon, warum passiert nichts? Es gibt keine Sonntagsrede eines Politikers, egal welcher Partei, die ohne das Thema Entbürokratisierung, Bürokratieabbau auskommt. Robert Habeck, Olaf Scholz, für dich alle, jeder sagt das in Sonntagsreden. Und die Erklärung in einem Satz, das Problem ist nicht sonntags. Das Problem ist montags bis freitags, wenn Abstimmungen sind. Bürokratieabbau klingt super. Auch da fehlt oftmals die Mut zum Konkreten. Ich führe das deshalb ein, weil das kennt jeder im Zusammenhang mit Bürokratie, Lieferkettengesetz.
Ja.
Was will das Lieferkettengesetz oder auch die europäische Lieferkettenrichtlinie? Die Ansprüche sind super. Möglichst Kinderarbeit in der Welt verhindern, bessere ökologische Standards durchsetzen, soziale Standards und Arbeitsstandards international möglichst durchsetzen. Die Idee ist quasi, sich Lieferketten und internationale Lieferbeziehungen anzuschauen, sie einzeln zu monitoren, aufzuschreiben durch die Unternehmen, einzureichen beim Staat mit dem Ziel, je mehr man draufschaut, desto mehr weiß man über die Lieferketten und desto mehr hat man Chancen, das zu verbessern. Wer kann denn da was gegen haben? Wer ist denn für Kinderarbeit? Wer ist denn für die Zerstörung der Regenwälder? Wer ist denn dafür, dass es katastrophale Arbeitsbedingungen gibt? Doch niemand. Abstimmung. Alle dafür. Außer die FDP. Ich erinnere mich sehr gut an die Abstimmung im Deutschen Bundestag. Das war in der vorvergangenen Wahlperiode, als Schwarz und Rot regiert haben. Die Idee, der Ursprung des deutschen Gesetzes, kommt übrigens von einem CSU-Minister. Es wird manchmal vergessen. Der CSU-Entwicklungshilfeminister von damals, der war der starke Antreiber. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich erinnere mich an diese Debatte abends um 22 Uhr, weil ich Sitzungsdienst hatte. Ich war stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und genau die Argumente, die ich gerade gebracht habe, sind vorgetragen worden. Wie kann man denn für Kinderarbeit sein? Wie kann man denn für die Abholzung des Regenwaldes? Das geht doch alles nicht. Und die FDP sagte, Leute, das, was ihr alle beschreibt, ist Moral. Aber in Wahrheit ändert sich ganz, ganz wenig durch das Füllen von Aktenordnern. Es wird einfach nur Bürokratie entstehen. Ich glaube, mittlerweile ist es bei dem Thema Common Sense, aber ich wollte an dem Beispiel mal deutlich machen, was hinter Bürokratie steckt. Da sitzen nicht Politiker und sagen, oder in Debatten im Bundestag, wir haben folgende 100 Ideen, wie wir dem Standort so richtig schaden können. So funktioniert die Debatte nicht. Die Debatte funktioniert genau über diesen moralischen Anspruch, den ich gerade gesagt habe. Kurzum, hinter jeder bürokratischen Regelung stand irgendwann mal ein Politiker mit einer, ich überspitze etwas, moralischen Hybris. So entsteht Bürokratie in der Politik und man muss den Mut haben, sich gegen diese moralische Hybris zu stellen, denn letzter Satz bei dem Thema. Ich sprach neulich mit einem Unternehmer, der in internationalen Lieferketten für Nahrungsmittel unterwegs ist und er sagte, wir werden in einem bestimmten Segment nicht mehr nach Europa aufgrund der europäischen Lieferkettenrichtlinie importieren, weil es den exportierenden Ländern zu bürokratisch ist. Die werden diese Mengen in Zukunft in der Volksrepublik China absetzen. Jetzt frage ich mich ganz kurz, welches Unternehmen schaut mehr auf Arbeitsschutzstandards in den Herkunftsländern, ein deutsches oder ein chinesisches? Also ich überspitze mal kurz, könnte es sogar sein, dass die europäische Lieferkettenrichtlinie dazu führt, dass es auf der Welt mehr Kinderarbeit gibt, mehr Abholzung von Regenwäldern und mehr das Brechen von sozialen Standards? Vielleicht ist das sogar so, vielleicht ist diese Regelung sogar schlecht. Sorry für die Länge, aber ich glaube, es war mal wichtig zu erläutern, wie diese Bürokratie entsteht, weil ich treffe so oft Unternehmer, die sagen, ihr redet nur von Bürokratieabbau, ihr macht nichts. Und ich wollte mal einen Einblick geben, wie Bürokratie eigentlich politisch entsteht.
Was ich halt denke ist, also ich unterschreibe alles, was du da sagst. Und ich würde vielleicht an einer Stelle noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, vielleicht ist es fast schon zu positiv beschrieben von dir, dass es nur über diesen moralischen Anspruch etwas für irgendjemanden besser zu machen oder irgendwas Schlimmes zu verhindern oder so kommt. Ich glaube, vielleicht spricht jetzt mein eigener Frust so ein kleines bisschen der politische, aber ich glaube auch, dass es einfach inzwischen in Deutschland, es gibt dieses schöne Wort des Mindsets und das passt hier ganz gut, dass es in Deutschland ein extrem starkes Mindset gibt, dass am Ende alles und jedes bisschen Leben, was wir haben, irgendwie geregelt sein muss. Ja. So. Und dementsprechend sind natürlich Politiker, die dieses Mindset auch haben, natürlich immer, wenn sie dann einen Bereich sehen, der nicht geregelt ist, dann haben sie das Gefühl, da muss jetzt was passieren. Also, ne? Also das ist vielleicht der nicht ganz so positive Ansatz wie du.
Ja,
also, du warst jetzt sehr freundlich.
Ich war jetzt noch freundlich mit den Mitbewerbern. Ich teile das. Das ist ja auch der Grund, warum ich in der FDP bin und nicht in einer anderen Partei, weil ich einen anderen Mindset habe. Ich glaube auch, dass Unternehmer von sich aus eigenverantwortlich gut handeln wollen und nicht morgens aufstehen und sich die Frage stellen, wie sie möglichst ihre Arbeitnehmer schlecht behandeln und dann auch noch die Umwelt zerstören. Ich teile das ausdrücklich und gleichzeitig würde ich noch einen dritten Aspekt hinzufügen. Es gibt bei manchen Politikern ein gewisses Unverständnis darüber, was es konkret in Unternehmen auslöst.
Ja.
Die wissen, dass es irgendwas auslöst und die denken, das ist halt ein bisschen mehr, was die da halt mal aufschreiben müssen. Aber dass es Realinvestitionen verhindert, weil irgendwann ein Kipppunkt kommt, den wir ansonsten in der Klimapolitik immer diskutieren, ein Kipppunkt kommt, wo dann einfach die Leute sagen, es ist so viel, dass es nicht mehr administrierbar ist. Und ich glaube, diesen Kipppunkt haben wir in Deutschland leider erreicht.
was ich mir halt, also wirklich, also um einen kleinen Disclaimer, ne? Also ich bin kein FDP-Mitglied.
Die wollte ich jetzt auch nicht verhaften.
Mir wird das immer unterstellt von bestimmten Leuten meiner früheren Partei, aus der ich vor einiger Zeit ausgetreten bin. Wer mich googelt, weiß, was gemeint ist. Aber trotzdem, mein Wunsch an dich, wenn ihr diesen Neuanfang jetzt macht, stellt das in den Mittelpunkt. Macht Platte mit Sprung. Weil ich glaube, das ist euer Unique Selling Point. Das ist genau das Thema, wo es so viele Menschen gibt, die eine Sehnsucht haben, dass es eine Kraft gibt, also Entbürokratisierung ist ja nur, sagen wir mal, am Ende das Werkzeug für etwas, dass man hergeht und sagt, wir brauchen wieder ein Land, was eben nicht alles regeln will, was eine gewisse Lust an Freiheit und eine Lust an Ausprobieren und eine Lust auch an Risiko hat und an Eigenverantwortung hat und nicht alles, wo man vielleicht mal stolpern kann, mit einem Geländer versehen möchte. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel gleich auch aus meiner Perspektive, was ich halt ganz konkret immer total vermisse in der Politik. Und wenn ihr es mal gemacht habt, dann war das so unsichtbar, dass es mir nie begegnet ist. Macht eine Liste mit den 100 Vorschriften, die man sofort abschaffen könnte. Und die kommuniziert mit so einer Kraft nach draußen und erklärt, was passiert, wenn man sie abschafft. Nämlich nichts Negatives, aber nur Positives. Und das Absurdeste, was mir mal gerade begegnet ist, ich weiß nicht, kennst du die Zentralstelle für Fernunterricht? Ja, genau. Das ist bei vielen Politikern, die schauen mich erstmal groß an und du nickst jetzt so langsam.
Ich habe davon gehört und auch mal irgendeine absurde Geschichte aus meiner Erinnerung.
Die kommt jetzt so gerade wieder so ein bisschen mehr in die Presse, aber es gibt tatsächlich ein Fernunterrichtsgesetz in Deutschland, was in weiten Teilen noch aus den 70ern stammt. Und was heute ganze Menge Leute, also ich bin nicht betroffen, weil ich so ein Angebot nicht habe, aber mehr oder weniger Leuten aus meiner Branche das Genick bricht, weil die Regeln des Fernunterrichts aus den 70ern auf Online-Kurse der 2025er umgelegt wird und man eine Zertifizierung bei der ZFU, der Zentralstelle für Fernunterricht, braucht für einen Online-Kurs, wenn man ihn anbieten möchte. Und ansonsten gibt es Bußgelder oder die Kunden können jahrelang einfach noch das Geld zurückverlangen, weshalb gerade sehr viele in Insolvenz gehen, bei denen das passiert. Ich glaube, wenn man dieses komplette Gesetz inklusive dieser Behörde einfach nur komplett abschafft, von heute auf morgen, das passiert außer den persönlich Betroffenen, nichts Negatives, außer dass vielleicht ein paar Leute ihre Eigenverantwortung bei einem Buchen eines Online-Kurses ein bisschen besser aufzupassen und sich das selber anzuschauen, mehr gefordert sind. Was ich überhaupt nicht schlimm fände. Ja. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, was ich aus meiner Branche kenne. Und wahrscheinlich, wenn man jetzt so durchgeht, jeder hat so ein Beispiel.
Es gibt diese Listen tatsächlich. Ja. Wir haben ja ein Bürokratieabbaupaket noch beschlossen in der Ampel. Übrigens das größte in der Geschichte der Bundesrepublik. Jetzt werden alle sagen, habe ich nicht so viel von gemerkt. Ja, es war trotzdem das größte, aber es war nicht genug. Wir hatten Hunderte von Forderungen, weil wir gesagt haben, wir denken uns selbst was aus, aber wir fragen rum. Damals hat Marco Buschmann als Bundesjustizminister gesagt, ich bin der Bürokratieabbauminister und hat alle Wirtschaftsverbände und alle nachgefragt. Es kamen Dutzende, Hunderte Punkte auf und dann ging es in die sogenannte Ressortabstimmung. Das heißt, da hat man die anderen Häuser gefragt, was haltet ihr davon? Am Ende blieb vor allen Dingen das Bundesfinanzministerium übrig, was gesagt hat, jawohl, wir setzen das um. Das Bundesbildungsministerium, FDP, hat einiges umgesetzt und dann wurde es auch schon ziemlich düster. Das Bundeswirtschaftsministerium unter Herrn Habeck hat gesagt, oh, ganz schwierig, oh, da ist aber das betroffen. Das Bundesumweltministerium sah größte Bedenken, auch das Umweltbundesamt sah größte Bedenken und so weiter und so fort. Und da kamen genau wieder diese moralischen Argumente, von denen ich vorhin so lange erzählt habe, kurzum. Die Liste gibt's, kann ich nur empfehlen. Einfach Schublade aufziehen, rausholen und einfach eins zu eins umsetzen. Das wäre möglich. Aber nochmal, das, was wir so einfach hier flockig sagen, erfordert eben politischen Mut. Weil natürlich wird es einen geben, der sagt, seht her, was die da vorhaben, das ist ganz furchtbar. In Wahrheit ist es mehr Freiheit. Und ja, mehr Freiheit führt dazu, dass auch Menschen unter Umständen falsche Entscheidungen treffen. Ja. Aber wenn es keine falschen Entscheidungen mehr gibt, dann gibt es gar keine Entscheidung mehr. Oder anders formuliert als Ökonom, dann gibt es keine Investition. Und genau an dem Punkt sind wir gerade in Deutschland.
Ah, genau diese Debatten brauchen wir mehr. Was ist Freiheit am Ende eigentlich? Und ich als Nicht-Parteimitglied der FDP, meine, ist überhaupt nicht parteibezogen, aber es gibt im Moment keine politische Kraft, die diese Debatte führt. Im Bundestag wenigstens.
Auf
parlamentarischer Ebene.
Machen wir das aus der APO.
Ja, haut rein. Ne? Also ich kenne so viele, die sagen, okay, ich habe die nie gewählt, aber wenn die das machen würden, dann werde ich zum größten Fan. Also von daher, ich glaube, es gäbe ein Riesenpotenzial, vor allem wenn wir jetzt nochmal auf den Wirtschaftsstandort gucken. Wir stehen ja vor so vielen Umbrüchen, Weichenstellungen, Herausforderungen, aber letztlich auch Chancen. Und ich habe immer das Gefühl, dieser Bürokratieteil, der der ist nicht nur ein Bremser, sondern ein riesiger Verhinderer für solche Sachen. Wo würdest du denn, wenn wir jetzt mal so den harten Cut Richtung wirklich Wirtschaft machen, wo würdest du denn so die größten Baustellen, was diesen Wirtschaftsstandort angeht, sehen, abseits jetzt von Bürokratisierung? Natürlich, das hatten wir ja gerade. Wohin sollte das in Zukunft gehen? Ist er wirklich so schlecht, in Anführungsstrichen, wie er gerade geredet wird? Oder was sagst du?
Jetzt muss man das schlecht genau definieren. Die staatlichen Rahmenbedingungen sind schlecht. Und das, man muss auch den Mut haben, das auszusprechen. Das ist real. Es gibt ja einen Grund, weshalb in Deutschland nicht investiert wird. Es ist ja nicht so, dass Unternehmer morgens aufstehen und denken, Mensch, in Deutschland auf gar keinen Fall, da regnet zu oft oder so. So ist es ja nicht. Sondern wir haben eine vergleichsweise gut ausgebildete Bevölkerung. Wir haben zumindest, was die Klimazone betrifft, jetzt nicht ganz, ganz riesige Kosten, wenn man hier eine Fabrikhalle baut. Wir haben hier keinen Permafrostboden, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also da ist ja viel drin, in der Mitte von Europa, logistisch gut angebunden. Es sind Bürokratie, da machen wir jetzt einen Haken dran, weil ich das alles teile. Es gibt einen zweiten Punkt und es gibt viele weitere. Wir könnten über Steuerpolitik reden, vieles mehr. Aber es gibt einen zweiten Punkt, den ich für absolut relevant halte, und zwar aus zweierlei Hinsicht. Und den haben wir vorhin schon indirekt angesprochen, nämlich die demografische Situation des Landes, für die nochmal niemand was kann, aber Politiker in der Verantwortung sind, Dinge zu ändern. Das betrifft einerseits unsere sozialen Sicherungssysteme. Deutschland ist ja immer, ich komme auf die Debatten über die Schuldenbremse zurück, ganz stolz, ja, nur 64% des Bruttoinlandsprodukts an Schulden. Das ist weniger als die USA, weniger als Japan, weniger als Frankreich. Was komplett unter den Tisch fällt, ist die sogenannte indirekte Staatsverschuldung. Also Schulden, die heute noch nicht offensichtlich sind, sondern in den kommenden Jahrzehnten offensichtlich werden, weil es Ansprüche von, wenn man so will, Gläubigern an den Staat sind, an das Land. Zum Beispiel die Ansprüche zukünftiger Rentnerinnen und Rentner. Die gesetzliche Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, all diese Systeme haben keinen Kapitalstock. In Deutschland null. Und das machen andere Länder anders. Schweden zum Beispiel. Und warum ist das jetzt ein Problem aus ökonomischer Sicht und Standortsicht? Wenn ich in Deutschland investiere und sage, ich nehmen wir eine fiktive Zahl, 5 Millionen Euro in die Hand, baue eine Fabrikhalle und schaffe 20 Arbeitsplätze. Dann stelle ich mir zwei Fragen. Erstens, was ist die Rendite? Bürokratie ist ein Problem, wenn ich ein Teil der Arbeitszeit verwenden muss, um bürokratische Auflagen zu erfüllen. Kann ich überhaupt schnell bauen und so weiter? Aber eine wichtige Frage ist doch, gibt es Arbeitnehmer, die da arbeiten können auf diesen 20 Arbeitsplätzen? Da ist der demografische Wandel ein Problem. Und wie teuer ist das? Und in Deutschland, und daran sehen wir auch, wie groß die ökonomische Dimension des demografischen Wandels ist, in Deutschland fällt das Arbeitnehmer-Netto und das Arbeitgeber-Brutto maximal auseinander. Weil genau diese Demografiewandelkosten da schon drinstecken, nämlich in Form von Sozialversicherungsbeiträgen. Und wenn wir jetzt eine halbe Sekunde Tagespolitik machen, die möglichen Beschlüsse der neuen Bundesregierung beim Thema Rente heißen an die Wirtschaft, liebe Wirtschaft, die Sozialversicherungsbeiträge werden weiter kräftig steigen. Liebe Arbeitnehmer, ihr werdet noch weniger vom Netto haben. Es kostet ja für beide was, für den Arbeitnehmer, der weniger Netto hat, und für den Arbeitgeber, der höhere Lohngesamtkosten hat. Und ein Standort, wo ich eine Fabrikhalle unter bürokratischen Bedingungen baue, wo ich mir nicht sicher sein kann, ob ich die 20 Arbeitsplätze besetzen kann, weil die Menschen gar nicht geboren worden sind, die da arbeiten könnten, und wo dann auch noch die Lohnkosten exorbitant hoch sind wegen der hohen sozialen Nebenkosten, in so einem Standort wird nicht investiert. Und das ist die Realität. Deswegen sollte man an genau diesen Schrauben drehen. Über Kapitaldeckung habe ich vorhin schon gesprochen, über Schweden. Aber da kommen wir auf die Migrationspolitik zurück, die ich vorhin ansprach. Ein Teil wird notwendig sein, oder ein Teil der Lösung wird aus meiner Sicht notwendigerweise darin bestehen, die Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu lenken. Denn sie in die sozialen Sicherungssysteme zu lenken, macht es noch teurer. Und im Arbeitsmarkt fehlen sie an allen Ecken und Enden. Normalerweise würde man in der aktuellen ökonomischen Lage Massenarbeitslosigkeit erwarten. Warum haben wir die nicht? Weil diese Arbeitslosen nie geboren worden sind. Das ist die Realität. Das ist zwar schön für die Arbeitslosenstatistik, die vergleichsweise moderat ist, aber es ist eigentlich in Wahrheit eine katastrophale Diagnose des Standortes. Wir brauchen Einwanderung im Arbeitsmarkt, mehr Kapitaldeckung und weniger Bürokratie. Und ich habe jetzt gar nicht über Steuerpolitik geredet als FDP-Politiker. Das wollte ich mal kurz bemerkt haben.
Das können wir noch so als Zitate-Kachel dann rausziehen. Ja, ich glaube, du sprichst da viele, viele, viele wichtige Bereiche an. Was mich immer noch so ein bisschen umtreibt, ist, ich habe so das Gefühl, dass wir, also das waren jetzt ja so sehr harte und auch sehr politische Standortfaktoren, klar, logisch als Politiker. Aber was ich immer so empfinde gerade ist, dass wir das, was uns früher mal ausgemacht hat, wenn man das denn überhaupt so sagen kann, aber ich gehe jetzt mal auf dieses Vorurteil ein. Also ich war jetzt gerade in Baden-Württemberg unterwegs. Also früher war es halt so, und bis heute sieht man das natürlich auch, wenn man da über die Schwäbische Alb fährt, dann kommt man immer mal wieder an so Hidden Champions, die dann plötzlich in einem ganz bestimmten Bereich absoluter Weltmarktführer sind, vorbei. Und man sieht aber, dass da teilweise Unternehmen sind, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mal unfassbar innovative Ideen hatten und Arbeit gemacht haben und dementsprechend heute diese Stärke haben. Mhm. Und diese Innovationskraft, da habe ich heute manchmal das Gefühl, die geht uns ein kleines bisschen verloren, weil immer dann, wenn, sagen wir mal, irgendwo vielleicht neue Technologien aufkommen oder ähnliches, wir dann häufig eher die Risiken sehen,
ja,
und nicht diese Technologien erstmal umarmen. Also ich meine, KI ist, glaube ich, das beste Beispiel. So, ne? Also ja, in den USA wird überlegt, wie kann man irgendwie KI befeuern mit staatlichem Support. In China natürlich auch, aber da auch nochmal über Energiepreise, und die Europäische Union macht eine Regulierung,
ja,
so über die Risiken. Wie kommen wir wieder zu einer Denke, oder müssen wir es überhaupt? Was sagst du? Also ich vermute, ich kenne die Antwort, aber brauchen wir wieder eine Denke, die mehr sowas ermöglicht, anstatt verhindert?
Die Unternehmen, von denen du sprichst, sind in einer Phase sehr groß geworden teilweise. Ja. Das sind ja auch teilweise große Mittelständler.
Ja, ja, klar.
Sehr innovativ gewesen, als sie mehr Freiheit hatten. Aber das klingt jetzt natürlich, und für einen Parteivorsitzenden der FDP sowieso, ganz locker von den Lippen. Das erfordert halt Mut. Ich habe jetzt schon ganz oft über dieses Wort gesprochen. Aber das heißt eben, auf eine Regulatorik zu verzichten. Und ich glaube, wir müssen in der Politik, wenn wir es ernst meinen und diese Sonntagsreden in die Arbeit montags bis freitags umsetzen wollen, sollten wir uns über alle Parteien vielleicht in einer Sache einig sein. Eine Regulierung muss sich sehr, sehr gut begründen.
Ja.
Nicht derjenige, der sie abschaffen will. So eine Art Beweislastumkehr für Bürokratie. Das wäre mein konkreter Vorschlag und ja, mein Angebot an alle anderen Parteien.
Das ist eine schöne Idee, oder so vielleicht auch so eine Art nach dem Motto, für eine neue Regulierung müssen zwei abgeschafft werden.
Ja, das gibt ja Klauseln, one in, one out. Dann hatte, ich glaube, Frau von der Leyen mal gesagt, one in, two out. Nur wenn, ich sag mal, das one in 100-mal mehr Belastung ist als die two out,
ja, dann bringt es auch nichts. Klar. Ja.
Deswegen würde ich sagen, lass es uns anhand des Arguments machen. Und dann will ich mal sehen, dass diese Debatten, die oft gar nicht ja so laut bei der Einführung von Bürokratie, man fragt sich, wo kommt die denn überall her? Ja, die ist wirklich irgendwann mal beschlossen, ja, worden. Es ist auch nicht so, ich weiß, da wird dann oft auf den Beamtenstaat geschimpft, und ich bin sehr dafür, dass wir weniger Bundesbeamte haben, alles gut. Aber es ist nicht so, dass die das beschließen und umsetzen. Das haben Politiker schon,
ja, klar,
entweder unterschrieben in Form von Verordnung oder im Deutschen Bundestag beschlossen.
Ja, ja.
Und deswegen entlasse ich da meine eigene Kaste nicht aus der Verantwortung. Aber so eine Beweislastumkehr fände ich schick.
Also letzter Teil dazu, bevor wir dann zum Ende kommen. Das bringt jetzt vielleicht beide Bereiche so ein bisschen zusammen. Du hast häufig jetzt gerade von Verantwortung, auch von Leistung gesprochen und Ähnlichem. Und ohne jetzt zu tagesaktuell zu werden, wo wir heute aufnehmen, also im August 2025, ich habe von dir vor jetzt ganz kurzer Zeit relativ viele Pressemitteilungen, also nicht deine Mitteilungen, sondern die, was in der Presse zu dir kam, gehört, in Bezug auch, wir müssen vielleicht mal über die Frage diskutieren, wie lange müssen wir arbeiten und solche Sachen. So. Wir haben ja in Deutschland, kommen wir wenigstens gerade aus einer Phase, wo wir gefühlt immer eigentlich darüber debattiert haben, wie wir weniger arbeiten, 4-Tage-Woche, Renteneintrittsalter noch weiter sozusagen verjüngen und so weiter. Und jetzt fängt sich das an, ein bisschen zu drehen. Und ich glaube, inhaltlich ist das eine Sache, wo ganz viele wahrscheinlich nicken. Und gleichzeitig ist es auch ein großes Risiko für so eine Partei, die insbesondere ja sowieso gerade darum kämpfen muss, ich sage mal, Zuneigung wieder zu bekommen. Gleichzeitig den Menschen dann zu sagen, hey, ihr müsst länger arbeiten, ihr müsst mehr arbeiten, ihr müsst mal fleißiger werden, ihr müsst mehr tun. Das ist doch ein Dilemma irgendwie. Wie gehst du damit um?
Empfinde ich nicht so. Weil von mir wirst du nicht hören, guten Tag, Herr Müller, Sie müssen ab sofort sehr lange arbeiten. Von mir wirst du hören, Herr Müller, Sie entscheiden, wie lange Sie arbeiten. Aber man muss auch mit den Konsequenzen leben. Ich bin sehr dafür, dass wir diese Debatten über ein starres Renteneintrittsalter ad acta legen. Ich weiß, Politiker lieben das, weil dann sagt eine vermeintlich wirtschaftsliberale Wirtschaftsministerin in Deutschland, das Renteneintrittsalter müsse erhöht werden. Und man weiß ganz genau, 2:30 später läuft auf der Agenturmeldung ein SPD-Politiker, der sagt, um Gottes Willen, alles falsch. In diesem ganz konkreten Fall hat ja sogar die eigenen Teile der eigenen Partei gesagt, sie sei als Ministerin deshalb nicht tragbar. Aber das sind da Debatten, die die Koalition unter sich ausmachen soll. Aber wir wissen genau, dass die Debatten so anzufangen, führt ins Nirvana. Es wird sich mich nichts ändern. Ich sage, warum lassen wir es nicht die Menschen entscheiden? Wenn jemand früher in Ruhestand eintreten möchte, dann wird sie oder er mit einer geringeren Rente auskommen müssen. Und wer länger arbeitet, der hat eine höhere Rente. Ist das jetzt neokapitalistischer Wahnsinn, was ich gerade gesagt habe? Nee, ich glaube, das hat was mit Menschenverstand zu tun. Wenn jemand sagt, ich würde gerne bis 70 arbeiten, ja, deswegen freue ich mich dann auch über eine höhere Rente. Ja, aber ich glaube, da können wir, um jetzt mal mit Willy Brandt zu sprechen, mehr Eigenverantwortung wagen, auch bei der Rente. Und gleichzeitig da, wo der Staat was machen kann, nämlich bei den staatlichen Systemen, mehr Kapitaldeckung. Mehr Eigenverantwortung für den Einzelnen, mehr Kapitaldeckung ins System, damit es tragfähig ist für zukünftige Generationen. Ich glaube, daran liegt der Schlüssel.
Christian, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Wir haben einen Ritt durch viele verschiedene Themen gemacht und ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Nächsten Wahlen stehen ja an. Das ist natürlich trotzdem wahrscheinlich nicht ein kurzer Sprint, sondern ein Marathon, der da vor euch liegt. Ja, ich bin sehr gespannt. Vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend.
Ganz herzlichen Dank.
Jetzt bleibt mir die allerletzte Frage nur und die ist natürlich immer, du bist jetzt natürlich Fan der Chefetage und bist ab jetzt wahrscheinlich bei jeder Autofahrt und beim Bügeln und beim Garage, was war es, die Garage, die ihr ausgeräumt habt?
Ja, die Garage
beim Garage ausräumen, in Zukunft immer meinen Podcast hören.
So wird's sein.
Perfekt. Wen möchtest du denn mal bei mir hören? Möchtest du den Staffelstab weitergeben?
Ich würde den Staffelstab weitergeben an einen politischen Wegbegleiter und auch guten politischen Freund einer anderen Partei. Ich würde dir empfehlen, mit David McAllister zu sprechen, den ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten und heutigen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament.
Großartig, das werde ich versuchen. Das wird bestimmt auch sehr spannend. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr das nicht schon lange getan habt. Nutzt alle Möglichkeiten zu liken, zu kommentieren oder schreibt mir auch, wenn ihr Fragen, Vorschläge habt, wenn ihr vielleicht mal selber Gast werden wollt oder wenn ihr als Vorschlag einen Gast habt, dann schreibt mir. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Da findet ihr auch einen Link zu meinem LinkedIn-Profil. Ich habe gesehen, der Christian ist auch bei LinkedIn, den können wir gerne auch verlinken. Dann findet ihr ihn da auch. Und ja, wenn ihr abonniert habt, dann hören wir uns ganz bald wieder. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao.